Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Mit Gesa Ufer, hallo. Was haben Robert Oppenheimer, der Erfinder der Atombombe, und Barbie, die modebewusste Plastikpuppe, gemeinsam? Wenn man dem Internet glauben darf, mehr als man denkt, seit einigen Monaten teilen die beiden nämlich eine inoffizielle Marketingkampagne, losgetreten von der Bekanntgabe, dass Christopher Nolans episches Biopic Oppenheimer und Greta Gerwigs Spielzeugverfilmung Barbie am selben Tag anlaufen, nämlich heute. Unzählige Memes kombinieren seitdem das Artwork der doch tonal ziemlich unterschiedlich anmutenden Filme in Mash-up-Trailern, T-Shirts, Musikvideos, die das düstere Inferno des Nolan-Films mit der pinken Zuckerwatte-Ästhetik der Barbie-Welt zu ziemlich surrealen Montagen zusammenrühren. Damit nicht genug, die US-amerikanische Kinokette AMC berichtet von über 20.000 Vorbestellungen für eine Doppelvorstellung der beiden ungleichen Filme. Ein Double Feature, das unter dem Namen Barbenheimer Furore macht. Die Medienwissenschaftlerin und Filmkritikerin Maren Hafke hat beide Filme bereits für uns gesehen und war hier im Kompressor zu Gast. Von ihr wollte ich zunächst wissen, was es mit diesem Phänomen Barbenheimer überhaupt auf sich hat. Ob die Filme wirklich was gemeinsam haben oder ob das nur purer Nonsens ist.
Naja, so ein bisschen beides. Natürlich steckt Komik irgendwie in diesem schieren tonalen Kontrast der Werkästhetik der beiden Filme. Also die Vorstellung von Kinosälen voller Leute, die dann von Kopf bis Fuß in pinkes Barbie-Merchandise, Pailletten und Strass gekleidet ein dreistündiges Drama über den Bau einer Massenvernichtungswaffe schauen. Das ist in seiner Absurdität ja nicht auf Anhieb unlustig. Mhm. Genau wie das Gegenbild eines Publikums aus, ich weiß nicht, AmateurphysikerInnen mit Filzhut und Pfeife im Barbie-Film. Mhm. Dabei zeigt schon eben diese spielerisch-schematische Gegenüberstellung der vermeintlichen Zielgruppen, dass diese latente Spannung in dem unwahrscheinlichen Kofferwort Barbenheimer auch auf tiefergehende Fragen verweist.
Als da wären?
Naja, das Meme stellt ja was sehr Grundsätzliches zur Diskussion, nämlich die vermeintliche Selbstverständlichkeit, dass einer der beiden Filme als ein ambitioniertes, tief durchdachtes Meisterwerk der Filmkunst zu behandeln ist und der andere als ein trivialer Zeitvertreib oder im schlechtesten Fall als reaktionärer Kitsch. Und das berührt zugleich die Intuition, dass diese Unterscheidung in eine hohe Ästhetik und eine niedrige Ästhetik auch was mit Geschlechterverhältnissen zu tun haben könnte. Das ist natürlich ein Szenario, in dem einer der beiden Filme mehr zu gewinnen hat als der andere. Denn hier wird ja im Grunde gefragt, ob Barbie vielleicht ernster zu nehmen ist als zunächst gedacht, aber eben auch, ob Oppenheimer vielleicht weniger ernst zu nehmen sein könnte. Und deshalb verwundert das auch nicht, dass Barbenheimer als Phänomen von Greta Gerwig und dem Barbie-Team positiver aufgenommen wurde als von Christopher Nolan.
Jetzt frage ich mich aber so ein bisschen, gibt es überhaupt Gemeinsamkeiten dieser beiden Filme?
Naja, sowohl Oppenheimer als auch Barbie als AutorInnenfilme sind AutorInnenfilme. Das heißt, die tragen die klare künstlerische Handschrift ihrer AutorInnen, denen also kreative Kontrolle über ihre Werke wichtig ist und die tiefen Respekt haben vor dem Handwerk und der Tradition der Filmkunst. Sowohl Gerwig als auch Nolan haben in ganz vielen Interviews ihre Wertschätzung für die immense Handwerkskunst ausgebracht, die gute Filme möglich macht. Vor allem für den Bereich praktischer Effekte, denn so spezifische Haptik in der Arbeit beider Filmschaffenden zentral ist, ob das dann das Traumhaus ist oder der Trinity-Test.
Mir sagt Traumhaus natürlich eine Menge, also Barbies Traum in Rosa, aber was ist der Trinity-Test nochmal?
Der Trinity-Test ist der erste Atomwaffentest, der erfolgreiche, der im Zentrum von Christopher Nolans Film steht. Aha. Und wir sind natürlich bei dieser Gegenüberstellung auch wieder sofort bei den ganz offensichtlichen Unterschieden der Filme, denn während Nolan also diese praktischen Effekte in den Dienst seines, physikalischen Realismus stellt, nutzt Gerwig sie in einer ganz emphatisch surrealen Weise, und es ist aus meiner Sicht durchaus nicht völlig abwegig, solche Differenzen anhand des also schon kontraintuitiven Memes Barbenheimer mal vergleichsweise durchzuspielen, weil sie auf so Verschiebungen hinweisen, die im Moment laufen, im Selbstverständnis dessen, was AutorInnen-Kino ist und sein kann und was das damit zu tun hat, wer AutorInnen ist und sein kann. Und Barbie, der Film, ist in vieler Hinsicht selbst auch ein Kommentar auf diese Frage, gerade in ihren Gender-Aspekten.
Ich habe eine Frage noch so ein bisschen unterschlagen, nämlich die, wie Christopher Nolan eigentlich reagiert hat auf diese ja doch sehr ungewöhnliche Präsentationsform des Double Features. Weiß man das?
Ja, er war nicht erfreut, er hat wohl sehr kühl reagiert und es steht zu vermuten, dass das auch mit der Produktionsgeschichte des Films zu tun hat, denn Oppenheimer ist die erste Produktion seit vielen Jahren, die Nolan nicht mehr in Zusammenarbeit mit dem Studio Warner Brothers umgesetzt hat, sondern mit Universal und zwar nach einer ziemlich öffentlichen Trennung von Warner Brothers und zwar im Streit um den Umgang des Studios mit der Pandemie. Mhm. Nolan hat wohl sehr deutlich seinen Unmut darüber bekundet, dass Warner Brothers Ende des Jahres 2020 wohl einigermaßen plötzlich die unilateral getroffene Entscheidung verkündete, einen Teil der für 2021 produzierten Filme nicht im Kino, sondern direkt auf seinem Streamingdienst zu veröffentlichen. Das war für Nolan ein Vertrauensbruch, der dann seinen Weggang verursachte. Und Warner Brothers ist nun das Studio, das Barbie produziert hat. Aha. Und es gibt Stimmen, die vermuten, dass die eher ungewöhnliche Entscheidung, den Film am selben Tag wie Nolans Film zu veröffentlichen und damit Barbenheimer sozusagen erst in die Welt zu setzen, auf Nolans Seite für zusätzlichen Ärger sorgte.
Aha, verstehe. Maren Hafke, jetzt haben Sie gerade auch schon diesen Gender-Aspekt angesprochen und natürlich stellt sich doch die Frage, ob und inwiefern Barbie vielleicht auch wirklich ein feministischer Film ist, denn die Tatsache, dass ein Filmprojekt über eine umstrittene Spielzeugpuppe von einer respektierten Indie-Filmemacherin umgesetzt wird, die ist ja nicht ganz selbstverständlich.
Ja, das ist eine Besetzung, die ja eigentlich selber schon Meme-Potenzial hat. Mhm. Ich glaube, dass diese angesprochene Diskussion um die feministische Aussagekraft des Filmes tatsächlich Relevanz hat und dass sie Relevanz hat, die auch hinausgeht über die Frage, ob der Film jetzt an sich an der Lage ist, satisfaktionsfähige Antworten für alle politischen Problemfelder, die er eröffnet, zu liefern, was aus meiner Sicht bedingt der Fall ist. Dass er aber existiert, dass er so, wie er ist, existiert und zwar gerade jetzt, ist aber etwas Besonderes und ich würde sagen auch etwas besonders Schönes, nicht nur, weil er als Film wirklich sehr viel Spaß macht, sondern weil sozusagen seine Ermöglichung Teil einer Entwicklung ist, die gerade auch in der Synchronizität mit einem Film wie Oppenheimer etwas über unseren historischen Moment zu sagen hat. Mattel hat schon einmal 2014, 2015 versucht, eine Barbie-Realverfilmung anzustoßen, damals mit der Regisseurin Diablo Cody. Und die hat dann später über dieses gescheiterte Projekt gesagt, die Zeit sei dafür nicht reif gewesen und ich würde hier zustimmen.
Aha, das heißt, jetzt ist die Zeit reif. Warum?
Naja, es ist ja viel passiert in der Zwischenzeit. Ne? Die Wahl Trumps 2016 mit allen bis heute spürbaren Nachwirkungen, das MeToo-Movement, die Pandemie, die Black Lives Matter-Bewegung, Body-Positivity-Diskurse, größere Sichtbarkeit und dann ein neuer großer Backlash gegen die LGBTQ-Plus-Communities. Und so weiter. Und im Kontext all dieser Dinge auch eine laufende Re-Evaluation des Umgangs medial mit weiblichen Celebrities der 2000er Jahre wie Britney Spears, Paris Hilton und Lindsay Lohan. Und das ist eine ziemlich komplexe Gemengelage, deren Diskussion derzeit in den Social Media viel von TeenagerInnen und sehr jungen Frauen vorangetrieben wird. Und ein echter Kritikpunkt an dem Film Barbie aus meiner Sicht ist, dass diese TeenagerInnen, die dem Film im Grunde genommen mit ermöglicht haben, innerhalb des Films nicht so gut wegkommen. Mhm. Das wirkt in der Handlung ein bisschen so, als müssten die eine Lektion von meiner Generation lernen, während es in Wahrheit auch und ich würde sagen eher umgekehrt war. Jedenfalls ist es vor diesem komplexen Hintergrund so, dass ich diese Frage, was das irgendwie heißt, so eine Ästhetik des Hyperfemininen, für die Barbie steht, also von Pink und Glitter, die bewusst anzueignen und dann wie in Barbenheimer-Meme direkt gegen die Erhabenheit einer nuklearen Explosion zu stellen, das ist überhaupt nicht trivial, weil es hier ja um mehr geht, als um sozusagen den höflichen Antrag mit einem Film über die vermeintlichen Spezialinteressen von Frauen und queeren Leute bitte auch in die Höhenkamm-Erzählung des Kanons wichtiger, großer Genies aufgenommen zu werden. Das geht ja im Wissen eigentlich um diesen ganzen Ballast dieser historisch und bis heute oft unterdrückend eingesetzten hyperfemininen Ästhetik, um die Frage, inwieweit so eine Unterscheidung in Genies und Nicht-Genies selbst Teil des Problems sein könnte. Mhm. Und kann nun die Spielzeugverfilmung Barbie diese Frage nach dem Verhältnis von Kapitalismus, Rassismus, Ableismus, Klassismus und dem Patriarchat als solchen abschließend beantworten, natürlich nicht. Das weiß der Film aber auch und damit, das könnte man dann vielleicht ketzerisch zur Diskussion stellen, weiß aber vielleicht eine Sache schon, die Oppenheimer, der Film, nicht unbedingt zu wissen scheint.
Aha.
Fragezeichen.
Was sagt denn Barbenheimer über Oppenheimer?
Es ist tatsächlich so, dass diese sehr kontraintuitive Zusammenschau mit ausgerechnet Barbie spezifische Schwächenheimer von Oppenheimer offenbar. Schwächen von Oppenheimer offenbart. Nämlich das etwas unklare Verhältnis seines universalistischen Selbstanspruchs zur Partikularität seiner Perspektive. Nolan ist ja ein Regisseur, der sich sehr doll für große Ideen interessiert und für Genies, die große Ideen haben. Und über Oppenheimer sagt Nolan mal, er sei der wichtigste Mensch, der je gelebt habe. Das alles findet in einem Film statt, der mit sehr, sehr viel Liebe zur größtmöglichen Skalierung, also zum Raus- und Reinzoomen, ganz beeindruckende Bilder findet für abstrakte physikalische Phänomene und dabei aber auch gewisse Schwierigkeiten hat auf dem Größenlevel menschlicher Interaktion. Deren Logik erscheint nämlich mitunter weniger zwingend. Und ja, wenn man kurz vorher Barbie geguckt hat, dann fällt einem das besonders im Hinblick auf das im Film dargestellte Geschlechterverhältnis auf.
Okay, inwiefern, wie äußert sich das?
Naja, in Oppenheim dauert das gut 20 Minuten, bis wir das erste Mal eine Frau sprechen hören. Dann aber, es gibt auch gute Nachrichten, nur noch etwa 5 Minuten, bis eine andere Frau oben ohne unseren Protagonisten, den wichtigsten Menschen der Welt, für seinen außergewöhnlichen Intellekt lobt.
Alright.
Das alles ist nicht verboten oder per se total schlimm. Das entspricht aber natürlich genau dem Format einer ganzen Reihe sehr lustiger Witze in Greta Gerwigs Barbie. Dass in dieser Perspektive also einige filmische Entscheidungen in Oppenheimer als unter Umständen einfach ein bisschen albern deutlich werden, ist natürlich überhaupt nicht in Nolans Interesse und es knüpft an bestehende Vorwürfe. Seine Ästhetik des Erhabenen sei vielleicht auch manchmal einfach Erhabenheitskitsch. Vorwürfe, die jetzt nicht gänzlich unbegründet sind. Und ja, also in den schlechten Momenten können sich Filme wie Inception oder auch Tenet ja so anfühlen, als würde einem jemand zum Soundtrack von Wagners Götterdämmerung eine Führung durch die große Excel-Tabelle seiner Einkommenssteuererklärung geben. Mhm. Mit einem apokalyptischen Paukenschlag für jedes gelöste Summenzeichen, alles geht auf und so ein Pathos der Logistik, wenn das nicht in einem ausgeglichenen Verhältnis steht zu einer ebenfalls ernst genommenen Logik der Figuren, dann kann das gerade in seinem Ernst pedantisch wirken oder auch oberflächlich. Im Fall von Oppenheimer ist das nicht egal, weil man halt sagen könnte, dass gerade diese Perspektive des Films aus den aus seiner Sicht wichtigsten Menschen der Welt, über den man als Mensch aber tatsächlich sehr wenig erfährt, dass das seinem selbstgesteckten Ziel auch im Weg steht.
Was, wenn man das überhaupt sagen kann, ist denn wohl das Ziel von Oppenheimer? Also gibt es sowas wie die Moral von der Geschichte?
In Oppenheimer, das ist interessant, da geht es um diese Bombe nicht so sehr im konkreten quasi geopolitischen Kontext. Es geht um die Bombe als erhabenes Objekt. Das Feuer der Götter, schrecklich und schön und ehrfurchtgebietend, um die Möglichkeit und eigentlich Wahrscheinlichkeit und für Nolan im Grunde Unausweichlichkeit der Apokalypse. Die wird in die Welt gebracht, diese Möglichkeit durch die Existenz der Bombe. Und deshalb ist Oppenheimer für Nolan so ein wichtiger Mensch. Das heißt, der Film ist eine sehr ernste Warnung vor der totalen nuklearen Zerstörung. Und er sagt seinem Publikum also, es ist wichtig, dass ihr Angst davor habt. Ich kann deshalb natürlich verstehen auch, dass Nolan sich über das Meme geärgert hat und dass es für ihn vielleicht frustrierend war, diese Warnung vermeintlich trivialisiert zu sehen. Zugleich ist das Meme und die Möglichkeit des Spotts, die es eröffnet, eine aus meiner Sicht auch berechtigte Intervention an dem sozusagen eigenen apokalyptischen Begehren des Films, das ja nicht unproblematisch ist an sich. Mhm. Nolans Films ist ja total fasziniert von dieser Bombe und von dem Spektakel ihrer Zündung, welche nicht umsonst zu den wenig wirklich gut funktionierenden Szenen des alles in allem etwas langatmigen Films gehört. Und ob das sozusagen zur Vermittlung der Realität nuklearer Bedrohung ein sinnvolles Unterfangen ist, seine ZuschauerInnen in die Situation zu bringen, spannungsvoll mit Blick auf den Countdown die Zündung einer Massenvernichtungswaffe als Spezialeffekt zu ersehnen, das kann man, glaube ich, diskutieren. Und gerade in einem Film, in dem die von dieser Waffe geforderten Todesopfer nur in der Gestalt sehr großer Zahlen vorkommen, die dann Leuten in Konferenzsälen aufsagen. Und das, da fehlt halt einfach etwas, ja, ne? Das ist, und etwas, das man aus besseren Filmen über die Bombe schon kennt, ne? Nicht zuletzt oft in japanischen Filmen wie dem Anime Die letzten Glühwürmchen oder selbst in Godzilla. Und das sind Filme, die halt nicht aus der Perspektive der Leute erzählt werden, die den Knopf drücken, sondern aus der Perspektive von Leuten, die damit leben mussten und müssen, diese Möglichkeit nicht zu haben und die ja auch wichtige Menschen auf der Welt sind.
Vielleicht als letzte Frage, macht dieses Barbenheimer Double Feature Sinn? Also soll man vielleicht auch so eine Doppelvorstellung buchen und falls ja, in welcher Reihenfolge?
Also mein Vorschlag, zuerst Barbie gucken und dann nach Hause gehen und dann Guardians of the Galaxy 3 gucken.
Warum?
Das ist ein sehr schöner Film darüber, dass die Gesellschaft nicht zuletzt auch daran zu messen ist, wie sie mit denen umgeht, die ganz wenig Macht haben. Und es ist außerdem ein Film, in dem es einen sprechenden Waschbär gibt. Das heißt also, statt Barbenheimer vielleicht lieber Barbians of the Galaxy 3.
Ich bin überzeugt. Die Medienwissenschaftlerin und Filmkritikerin Maren Hafke war das. Ganz herzlichen Dank.
Ich danke.